euch
und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen. Liebe Gemeinde, Himmelfahrt ist schon ein seltsamer Feiertag. Viele Kinder und Erwachsene kennen ihn nur noch als Vatertag, was ja gar nicht so falsch ist, wenn wir es geistlich verstehen, weil Jesus unmöglich zu seinem Vater im Himmel gefahren ist. 40 Tage nach Ostern, 10 Tage vor Pfingsten, verlässt der auferstandene Herr seine Jünger. Eine Situation des Abschieds. Jesus verlässt die Erde. Er setzt sich zur Rechten des Vaters. Sichtbar ist er nun nicht mehr unter uns, nur noch unsichtbar durch seinen Geist, den er an Pfingsten ausgießt und der in uns wohnt. Aber Jesus lässt nicht nur seinen Geist uns zurück, sondern auch seinen letzten Willen. Er äußert in diesem letzten Willen einen Wunsch, sozusagen sein Testament, das er uns hinterlässt. Heute sind wir Zeugen der Testamentseröffnung. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal dabei waren. Ein feierlicher Moment, wenn der Notar das Testament den Hinterbliebenen verliest und eröffnet. Jeder ist gespannt, was er bekommt, wie das Erbe aufgeteilt wird. Manche sind vielleicht enttäuscht, andere freuen sich. Und jetzt hängt alles daran, dass wir das Testament Jesu nicht wie ein Notar lesen, sondern wie die rechtmäßigen Erben. Der Notar liest das Testament mit juristischem Sachverstand, mit prüfenden Augen, aber ohne Herz. Er nimmt jeden Satz unter die Lupe, untersucht, ob das alles einwandfrei ist. Er muss das Testament kritisch lesen, unbeteiligt und objektiv. Der Erbe aber sagt sich bei jedem Satz voller Freude, wow, das ist für mich, welch ein Geschenk. Der Erbe ist innerlich dabei, gefühlsmäßig hineinverwoben in diese Geschichte voller Spannung, was der Weggegangene ihm überlassen hat. Hören wir auf Jesu letzten Willen, der Predigtext aus Johannes 17, 20 bis 26. Ich bitte aber nicht allein für sie, die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass du, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihnen ihm kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das Erste, Jesus betet für uns. Wie tröstlich, dass nicht nur wir beten sollen, dass wir nicht allein sind, sondern dass wir Teil der Fürbitte Jesu sind. Er bittet für seine Jünger. Und nicht nur für sie, sondern ausdrücklich für alle, die durch ihr Wort an ihn, an Jesus glauben werden. So sind wir getragen vom Gebet Jesu. Himmelfahrt ist nicht einfach eine Raumfahrtgeschichte, sondern eine Geschichte, wo wir wissen dürfen, dass Jesus im Himmel für uns betet. Was für eine Entlastung. Er ist gegangen, sozusagen leibhaftig, aber bei uns im Gebet. Er betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört, sondern unterstützt uns im Gebet. Und er betet für uns als Einzelne, aber für uns als ganze Gemeinde. Die ganze Kirche liegt ihm auf dem Herzen. Alle Gemeinden, Land auf, Land ab. Für diese Gemeinschaft, für diese Anhänger von Jesus, da hat er allen vor allem einen Wunsch, und das ist der Inhalt seiner Bitte, dass sie alle eins seien. Zieht sich ja so durch die Kirchengeschichte durch, wenn wir 2000 Jahre anschauen, dass die Kirchengeschichte immer wieder eine Geschichte der Teilungen und Spaltungen ist, wo Menschen sich nicht verstehen oder es theologische Differenzen gibt und oft Rechthaberei größer war wie die Liebe. Es geht schon in der Bibel los. Paulus konnte nicht so recht mit Barnabas. Petrus stritt sich mit Paulus. Die judenchristlichen Gemeinden waren anders wie die hellenchristlichen Gemeinden. Nach 1000 Jahren kam die große Spaltung zwischen Ost und West, zwischen römisch-katholischer und orthodoxer Kirche. Im 16. Jahrhundert dann Protestanten und Katholiken. Und in den letzten Jahrzehnten viele, viele Kirchen und Freikirchen. Auch im Kleinen gibt es immer wieder schmerzliche Trennungen, wo Menschen nicht mehr können in einer Gemeinde. Selbst in einer Gruppe ist es manchmal schwierig. Selbst in einer ganz kleinen Einheit wie der Ehe ist das mit der Einheit nicht immer so einfach. Wie leben wir Einheit, um die Jesus bittet? Was verbindet uns? Kriegen wir es hin, Einheit in Vielfalt zu leben? Wir können die Trennung überwinden im Glauben, im Gebet und auch im Gottesdienst, dass wir jetzt wieder miteinander zusammenkommen, auch unter erschwerten Bedingungen, aber immerhin, dass wir miteinander auf Gottes Wort hören. Und dieses gemeinsam vor Gott stehen ist doch stärker als die Unterschiede. Einheit gibt es nur, wenn wir eigene Akzente mal auch zurücknehmen. Wenn wir uns nicht zuerst als konservativ oder liberaler oder als evangelikal oder charismatiker oder lutheraner verstehen, sondern vor allem zunächst als Christ. Sich nicht von den trennenden Inhalten zu bestimmen zu lassen. Ist Jesus im Zentrum, dann geht es vorwärts mit der Einheit der Christen. John Wesley ist der Begründer der Methodistenkirche. Und er träumt eines Nachts, er wäre gestorben auf dem Weg in die Ewigkeit. Er kommt zu einem mächtigen Portal und fragt, ist hier der Himmel? Davon geht er natürlich aus. Nein, die Hölle, bekam er zur Antwort. Er erschrak. Fragt aber weiter, gibt es darin denn Leute aus der englischen Hochkirche? Ja, sehr viele. Auch Baptisten? Ja, sehr viele. Dachte Wesley in seine eigene Kirche, gibt es da auch Methodisten? Ja, sehr viele. Entsetzt eilt er zur Himmelspforte, hastig stieß er hervor, gibt es im Himmel Methodisten? Nein, keinen einzigen. Aber Lutheraner? Nein, keinen einzigen. Vielleicht Baptisten? Nein, keinen einzigen. Voller Schrecken rief aus, was sind denn das für Leute im Himmel? Und er hört die Antwort, hier gibt es nur arme Sünder, die durch Jesus Christus gerecht geworden sind. Da spielen die Konfessionen keine große Rolle mehr. Aber so weit sind wir noch nicht. Hier ist noch eine große Aufgabe vor uns, dass wir miteinander zusammenleben und das lernen, was es heißt. Eins zu sein, trotz Unterschiede. Jesus selber gibt uns auf dem Weg der Einheit einen guten Hinweis. Achtet auf eure persönliche Einheit mit Gott. So wie ihr mit Gott verbunden seid, könnt ihr auch untereinander verbunden werden. Wie leben wir diese Einheit? Mit Gott ganz persönlich. Schon so, dass wir wie mit anderen Beziehungen miteinander sprechen, im Gebet uns Raum nehmen, Zeit nehmen, aufmerksam wahrnehmen, wie der Liederdichter Gerhard Hersteegen in seinem Lied schreibt, Gott ist gegenwärtig, möchte ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen, Wunder aller Wunder, ich sink mich in dich hinunter, ich in dir, du in mir, lass mein Herz überwärts wie ein Adler schweben, und in dir nur leben. So leuchtet die Einheit Gottes rein in unsere Welt. Was dort vollständig ist, das können wir hier und da buchstäblich erleben, wenn wir zusammenarbeiten mit anderen Christen. Normal säßen wir jetzt unten im Zelt, beim Zeltfestival, mit anderen zusammen, Christen aus der neuapostolischen Kirche. Jesus selber weist auf die Einheit zwischen Gott Vater und dem Sohn hin. Wie haben Sie diese Einheit gelebt, als Jesus auf der Erde war? Vielleicht erinnern Sie sich, wie Jesus immer wieder das Gespräch gesucht hat mit seinem Vater, sich zurückzog, in Gethsemane gesagt hat, Vater, ist es möglich, dass diesen Kelch an mir vorübergehen? Ja, da zerreißt es für die Einheit. Und dann, nicht mein, sondern dein Wille geschehen. So haben die zwei Einheit gelebt. Etwas Verbindendes ist das Gebet. Auch wenn in den letzten Wochen ich es vermehrt über das Telefon und über Zoom eingeübt habe. Geht auch. Jesus und sein himmlischer Vater sind ja übrigens nicht gleich. Sie sind zwar wesenseins und innig verbunden, aber doch ist der Sohn Mensch geworden, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und Gott Vater blieb der Schöpfer aller Dinge. Himmelfahrt ist sozusagen das Gegenteil von Weihnachten. An Weihnachten kam der unsichtbare Gott und wurde sichtbar in dem kleinen Mensch, Jesus in dem Kind, ist Fleisch geworden, Mensch geworden, zu uns vom Himmel auf die Erde gekommen, war hier, wurde gekreuzigt, auferstanden. Dann Himmelfahrt ist die Gegenbewegung wieder nach oben. Er kehrt zurück aus der Sichtbaren in die unsichtbare Welt. Wir feiern heute sozusagen ein umgekehrtes Weihnachtsfest. Nicht Gott kommt herunter, sondern Jesus geht wieder in den Himmel. Aber auch hier sehen wir, nicht alle denken gleich, sondern handeln in Verschiedenheit, in Liebe. Einheit heißt, verschiedene sind verbunden in Liebe. Das macht die Einheit aus. Und die Liebe macht sich nicht auf Kosten des anderen groß, sondern macht den anderen groß. Sucht nicht das ihre, sondern das des anderen. Gibt sich hin, wie Christus sich hingegeben hat. Was sind die Folgen für die Welt? Sieht die Welt, also die Menschen außerhalb der Kirche, diese Liebe? Dann kommt sie ins Staunen. Sieht sie diese Liebe nicht, dann sagt sie, lass mir die Kirche in Ruhe. Das ist nicht mein Fall. Jesus sagt es so, die Folge der Einheit der Christen ist, dass Nicht-Christen erkennen, warum? Wie können hier Menschen miteinander sein? Dann ist Christsein ansteckend, weil die Einheit in Christus gelebt wird und der Vielfalt Raum gegeben wird. Menschen, die die Gemeinde sehen, sagen, hier spüre ich etwas, was ich bisher noch nicht kannte. So kommen Menschen zum Glauben und zu einer Erkenntnis, dass Jesus mehr ist als ein Mensch, dass in ihm die Liebe Gottes offenbar wurde und er gezeigt hat in seinem Leben und Sterben, was Liebe ist, Hingabe an andere. Ohne Druck, sondern mit Sog, in den Sog der Liebe hereingezogen, zwischen dem Vater und dem Sohn und unter den Christen, da gewinnt sie Raum. Jesu letzter Wille, die Einheit, der hohe Priester, der für uns betet, der sich für uns hingibt, für uns opfert, er ist Priester und Opfer zugleich. Wissen Sie, was Pontifex lateinisch auf Deutsch heißt? Priester und Brückenbauer. Priester und Brückenbauer, das ist Jesus, denn er baut eine Brücke zwischen Gott und uns Menschen durch seine Fürbitte für die Einheit aller Christen und durch seinen Tod am Kreuz. Wenn man in der Schule fragt, am Tag vor Himmelfahrt, was kommt jetzt für ein Feiertag, und sagen die Brückentag. Sie meinen nicht den Freitag, sondern sie sagen, heute ist Brückentag. So ganz falsch ist es gar nicht. Denn Jesus hat die Brücke gebaut, wir dürfen drauf gehen und wir dürfen Brücken zu anderen bauen. Himmelfahrt, Brückentag, ja, eigentlich wäre es der Freitag, aber die Schüler sagen zum Feiertag, Himmelfahrt. Zuerst sagen sie Vatertag, dann sage ich nein. Dann sagen sie Brückentag, sage ich auch nein. Himmelfahrt, noch nie gehört. So ist es, aber kann man dann erklären, aber ich finde das mit dem Brückentag gar nicht so schlecht. Da kann man auch einiges erläutern. Jesus ist die Brücke zum Vater und ermöglicht uns, Brücken zu anderen zu bauen. Was für ein wunderbares Testament. Amen.